Die im Podcast besprochenen Finanzthemen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Union Investment, die Moderatorin und die Gäste haften nicht für etwaige Verluste, die auf Basis der geäußerten Gedanken, Ideen und sonstigen Inhalte entstehen.
Die Politiker wollen über Rente nicht so gerne sprechen. Jetzt reden wir beide mal über Rente. Die Politiker setzen sich hin und sagen, sie machen die Rente sicher. Das machen sie schon seit Jahrzehnten. Das hat der Norbert Blüm gesagt. Und dann haben also das Problem in der ganzen Sache ist, der Sozialminister, der hat ja nicht wie Dagobert Duck so einen Goldschatz in seinem Ministerium und springt morgens immer zum Schwimmen in diesen Goldschatz und das quasi vorgesorgt für unsere beide Rente. Das ist nicht so. Da unten im Keller ist nichts. Das ist leer. Da ist nicht Staub ist da in dem Keller. Aber es ist kein einziger, keine Goldmünze, kein Geldschein, nichts.
Daniel Stetter, schönen guten Tag, herzlich willkommen bei meinem Podcast Investiert. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind.
Danke für die Einladung, hallo.
Wir gemeinsam sprechen über ein Thema, das politisch sehr gerne ausgespart wird, wo irgendwie Politiker, Politikerinnen nicht so häufig aktuell gerne drüber sprechen. Die Gründe werden wir von Ihnen auch gleich erfahren. Es wird sehr viel um das Thema Rente gehen. Ein großes Thema, das uns alle beschäftigt, egal wie alt wir sind. Auch wenn vielleicht die ein bisschen Jüngeren, ich weiß es von mir selbst, manchmal noch nicht so gerne über Altersvorsorge nachdenken. Aber auch dafür sind wir hier, um die Menschen so ein bisschen mitzunehmen, zu motivieren und auch klarzumachen, warum es wichtig ist, egal in welchem Alter. Sie sind selbst Sachbuchautor, Kolumnist bei der Wirtschaftswoche, beim Cicero und Ökonom. Das heißt, wenn es einer weiß, dann Sie, Herr Stelter. Sind wir gespannt heute auf das Gespräch, was Sie uns hier heute mitgeben können. Und bevor wir jetzt so richtig reinstarten, wüsste ich erstmal gerne von Ihnen, wenn ich Ihnen 10.000 Euro geben würde, in Klammern, was ich jetzt hier nicht tue, Klammer zu, was würden Sie damit machen?
Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich wahrscheinlich irgendwie in Urlaub gehen.
Wo würde es hingehen? Für 10.000 Euro? Dann kann man ja richtig weit reisen.
Es kommt wieder darauf an, welche Buchungsklasse Sie fliegen. Dann Spaß beiseite. Also ich würde mal sagen, wenn ich einen langfristigen Horizont habe, und um den geht es ja bei uns, geht ja um Rente und Altersvorsorge, würde ich wahrscheinlich die 10.000 Euro in eine kostengünstige Anlageform stecken, zum Beispiel einen Indexfonds für Aktien.
Mhm.
Einfach deshalb, weil ich sagen würde, ich habe einen langen Investitionshorizont. Über lange Zeit haben Aktien eine gute Rendite gebracht. Sie schützen mich vor Inflation, sie schützen mich vor anderen Risiken, die ich habe. Und deshalb würde ich wahrscheinlich das machen und das Geld einfach liegen lassen und würde mir keine Sorgen machen, ob der Markt mal hoch oder runter geht. Wichtig wäre für mich allerdings ein Aspekt, über den sollen wir auch diskutieren. Ich würde international diversifiziert anlegen, weil ich dann an dem Fortschritt der Welt partizipieren möchte. Weil für Deutschland und Europa bin ich persönlich, und da können wir auch drüber sprechen, auch aufgrund der Demografie, aber nicht nur deshalb, ein bisschen skeptischer.
Okay, das heißt, gucken Sie dann eher in die USA oder Schwellenländer? Was finden Sie da interessant?
Also ich würde sagen alles, weil der Punkt ist natürlich der, heute sind wir schon sehr tief eingestiegen in einen Aspekt. Zur Zeit ist natürlich so, der weltweite Aktienmarkt ist dominiert von den USA. Das hat Gründe, weil die USA wirklich in vielen Bereichen dominant sind. Denken Sie an die Softwarefirmen, die wir ständig nutzen. Denken Sie an ihre...
An meinen Laptop?
An Ihr Laptop oder an Ihr Handy und welche Apps da drauf sind und mit wem Sie kommunizieren und was Sie alles nutzen und künstliche Intelligenz und so weiter. Da sind die Amerikaner einfach vorne und das schlägt sich natürlich in der Bewertung der Märkte nieder und dann hat man natürlich ganz klar den Effekt, dass die USA dominierend sind. Perspektivisch glaube ich aber, dass die Welt weiter aufholt. Und deshalb würde ich immer gerne etwas haben, wo ich auch Schwellenländer und andere Regionen mit dabei habe.
Was würden Sie sagen, war bisher Ihr schlechtestes Investment?
Mein schlechtestes Investment. Oh Mann, das sind viele. Ich habe ein anderes Anlageprofil. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, teilweise in Startups zu investieren und sowas. Und da habe ich natürlich auch einige Fehlentscheidungen getroffen. Und die Startups gibt es nicht mehr, das Geld ist weg. Also wenn Sie mich jetzt fragen, was mein auf letzten 40 Jahre zurückgeblickt, vielleicht so ein bisschen mein häufigster Fehler war. Mein häufigster Fehler war, zu handeln und zu glauben, ich wäre klüger als der Markt. Mhm. Wissen Sie, die Privatanleger, es gibt schöne Studien, vielleicht gehe ich mal einen Schritt zurück, es gibt Studien, die zeigen, Indexfonds, ich meine jetzt vereinfachte Zahlen, nehmen wir mal an, es gibt Studien, die zeigen, Indexfonds machen pro Jahr 10%. Also nehmen wir es mal. Und haben wir festgestellt, dass die Privatanleger, die diese Fonds haben, keine 10% machen. Woran liegt das? Die Privatanleger verkaufen, wenn die Nachrichten schlecht sind, wenn die Börsen fallen. Und dann sind sie nicht dabei, wenn es nach oben geht. Und wir wissen auch, dass es ganz wenig Tage sind eigentlich nur, die richtig viel Rendite bringen, wenn eben positive Nachrichten kommen, wenn Erholung kommt. Das heißt, Privatanleger, die eigentlich diese Indexfonds kaufen, kriegen nicht die 10%, weil sie neigen dazu, zum falschen Zeitpunkt zu kaufen und dann verspätet zu verkaufen und zu spät zurückzukaufen. Und das ist ein schöner Spruch, den es so gibt, hin und her macht Taschen leer. Und insofern würde ich sagen, ich habe zu oft gedacht, habe ich das Gewinne gemacht, nehme ich mal mit, oder habe gedacht, ich habe eine andere Erwartung. Und mittlerweile würde ich eher sagen, es spricht sehr viel dafür zu sagen, es ist weniger wichtig, ob ich jetzt heute eine Aktie kaufe oder morgen und so weiter, sondern es geht mehr darum zu sagen, ich habe eine Struktur, eine bestimmte Investitionsstruktur und an der halte ich fest und die überprüfe ich gelegentlich. Also meine persönliche Sicht. Und da gehört für mich halt dazu, ich habe es vorhin angedeutet, Aktien immer global, weil ich eben, das würde ich schon noch, müssen wir bei der Rente noch besprechen, eben gerade für Deutschland und Europa einfach sehe, was wir zurzeit einige Dinge falsch machen und das wird sich, schlägt sich einfach in der schlechteren Rendite nieder. Ich würde immer persönlich auch Gold dazu zählen, weil ich einfach sage, wir sind in einem unsicheren Umfeld. Wir haben es zu tun mit einer hohen Verschuldung. Wir haben es zu tun mit vielen Versprechen, die die Staaten gemacht haben, nicht eingehalten sind. Da kommen wir gleich zur Rente. Das heißt, die Neigung der Politik, dieses Problem dadurch zu lösen, dass sie, sagen wir mal so, sich eher bei der Notenbank bedient, ist einfach sehr groß. Das Risiko sehe ich durchaus. Und dann würde ich als dritte Säule immer noch Immobilien sehen. Aber auch da kann man auch als Investor global agieren, weil Sie müssen ja nicht ein Haus kaufen, jetzt hier in Frankfurt, wo wir gerade sitzen, sondern Sie können ja auch sich beteiligen an Immobilienfirmen weltweit. Und das halte ich schon für richtig. Und dann würde ich einfach sagen, Geduld. Und eben akzeptieren, dass man jetzt nicht jedes Jahr irgendwie x Prozent macht, sondern muss einfach langfristig denken.
Und hört sich nach monatlich nach einem Sparplan auch an, gut strukturiert.
Ja gut, jetzt schauen Sie mich ja an, ich bin deutlich älter als Sie. Ich würde sagen, natürlich selbstverständlich, wenn ich jünger wäre, würde ich sagen, monatlich sparen habe ich gemacht, auch als ich jünger war. Ja. Jetzt in meinem Alter und meiner Tatsache, dass meine Beschäftigung etwas volatiler ist, ist es nicht monatlich, dann ist es halt dann, wenn mal Geld kommt. Ja. Wenn Sie mir 10.000 Euro schenken zum Beispiel, dann würde ich das
dann rein. Aber genau. Ja, das wird heute nicht passieren, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen.
Ich bin zweimal enttäuscht heute.
Was würden Sie sagen, war denn bisher Ihr bestes Investment Ihres Lebens?
Ausbildung.
Ja.
So die Ausbildung. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist natürlich die Ausbildung, die eigene Ausbildung. Aber natürlich, wenn man Kinder hat, das sollte man machen, übrigens Kinder ist auch ein sehr gutes Investment, dann sollte man in die Ausbildung der Kinder investieren. Und da ist meine Philosophie, auf jeden Fall was zu machen, dass die Kinder, wie soll ich sagen, global mobil sind. Das ist eine globale Welt, also Sprachkenntnis ist wichtig. Und dann, ich habe jetzt nichts gegen Juristen persönlich, aber ich persönlich finde so das Jurastudium nicht so das richtigste Studium, weil ich mich dann sehr stark festlege auf eine Region oder ein Land und ich glaube, man sollte mobil sein.
Was raten Sie denn Ihren eigenen Kindern, wenn es um Studieren geht und Sie sagen so, Jura muss es jetzt vielleicht nicht sein?
Na gut, danach ist es einfach ganz einfach. Sie sollten immer das machen, auf das sie Lust haben. Jetzt haben wir natürlich, also prinzipiell sage ich immer, macht, was euch Spaß macht, wo ihr gut seid. Weil das Entscheidende ist, egal was Sie studieren, Sie sollten in diesem Studium mit zu den Besten gehören, glaube ich. Und das ist ganz spannend, weil jetzt gerade mit Blick auf künstliche Intelligenz mir die Frage stelle, wie schaut der Arbeitsmarkt der Zukunft aus? Wenn wir uns das deutsche Bildungssystem anschauen, haben wir folgende Situation. Wir hatten, ich bin Jahrgang 64, also als ich Abitur gemacht habe, da haben so ungefähr 20-25% eines Jahrgangs Abitur gemacht. Als mein Vater, der Jahrgang 19 war, Abitur gemacht hat, so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, waren es weniger als 10% eines Jahrgangs. Mittlerweile sind es ungefähr 50% eines Jahrgangs. Und das Ganze ist nicht nur, dass wir viel mehr Abiturienten haben, sondern wir haben auch das Phänomen, dass die Abiturienten immer besser werden. Sie wissen ja, wir haben eine wahre Einserflut. Also ganz die Einserabiture haben wahnsinnig zugenommen. Und gleichzeitig, wenn man das spiegelt mit internationalen Leistungstests wie PISA, da stürzen wir ab. Das heißt, mein Verdacht ist, und da bin ich wahrscheinlich nicht alleine mit, ist, dass das Niveau deutlich gesunken ist.
Könnte sein.
Ja, und dann haben wir, und es gibt übrigens einen Professor, der hat in meinem Podcast mal zu Gast, der hat sich mal Mathematikprüfungen angeschaut, Deutschland, Indien, China. Mit Indien und China brauchen wir es gar nicht zu vergleichen, da sind wir meilenweit von entfernt. Aber er hat doch mal verglichen, das heutige Abiturprüfung Mathematik NRW mit dem vor 40 Jahren Abitur und vor 40 Jahren Realschule. Und er hat festgestellt, das heutige Abitur Mathematik ist leichter als vor 40 Jahren Realschulabschluss Mathematik. Und damit haben wir es zusammengefasst. Und jetzt haben wir also eine Flut an Absolventen, die natürlich irgendwas studieren müssen. Darum haben wir auch eine Zunahme an mehr oder weniger nützlichen Fächern. Das heißt, wir haben einen Akademisierungswahn, wie es mal die NZZ geschrieben hat, aber eben nicht in der Qualität, wie wir es eigentlich bräuchten.
Deswegen sagen Sie eben auch, wenn man studiert, dann sollte man
ja, und jetzt, genau, im Top-Level sein. Jetzt haben wir folgendes, genau, das ist das eine. Jetzt haben wir, kann man sagen, das kann man machen. Und jetzt haben wir mit Künstlicher Intelligenz aber eine, wie ich finde, faszinierende, chancenreiche, aber vielleicht auch bedrohliche Entwicklung. Wir wissen nicht genau, also es gibt es höchst umstritten. Es gibt ja einen Ökonomen, die sagen, das wird so sein wie der Computer, man wird es in den Produktivitätszahlen nicht sehen. Es gibt Ökonomen, die sagen, das ist die größte Revolution seit der industriellen der Dampfmaschine. So, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mein Grundsatz ist, ich weiß es nicht, nur ich habe eine Vermutung. Also ich sage, naja, es wird, sagen wir so, dass die mittelmäßig Guten am meisten bedrohen.
Ja, was passiert mit denen?
Dann könnten wir stehen vor einem massiven Abbau an Arbeitsplätzen. Mhm. Wir sehen übrigens jetzt schon, dass zum Beispiel immer mehr Jugendliche nach dem Studium Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden.
Ja.
Und das ist ja faszinierend, weil wir haben ja eine demografische Entwicklung, Rentensystem kommen wir gleich noch, wo wir weniger Junge haben. Eigentlich müssen wir das sagen, ja, ist doch super.
Eigentlich braucht man doch die jungen Leute.
Das haben wir in Deutschland, das Sonderproblem, dass unsere Wirtschaft sehr schlecht läuft, aber auch in Großbritannien, was die Wirtschaft besser läuft, was andere und anderswo, stellen wir aber fest, junge Leute haben es schwerer. Mhm. Und meine These ist, es hat bereits mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das hat immer mehr Jobs, die früher quasi von Jungen wahrgenommen werden, die macht jetzt eben die KI. Und dann sind wir genau im Punkt, wenn du was machst, musst du sehr gut sein. Und interessanterweise gibt es auch welche, die sagen, am besten sind die Philosophen dran, was ich wieder spannend finde, die Philosophen. Aber wissen Sie, Philosophen, wenn man lateral denken kann, wenn man da sehr gut kann, kann man mit der KI vielleicht gut umgehen. Das heißt, es könnte sein, wir reden hier hypothetisch, es könnte sein, dass wir wirklich eine wahnsinnige Polarisierung haben, dass wir quasi bei den Akademikern in eine wirkliche Spitzengruppe gehen, die es noch braucht. Eine große Masse, die es nicht mehr braucht. Was übrigens nicht schlecht sein muss. Wir wissen, wir haben Fachkräftemangel, vor allem im Handwerkerbereich.
Ich wollte gerade sagen, Schreiner, Schreinerinnen.
Ja, aber dann müssen wir natürlich erstmal kulturell wieder hinkriegen, dass wir sagen, ja, der Meister ist mindestens so gut wie der Master. Mhm. Das muss man hinkriegen. Kann man auch hinkriegen, aber es ist eine grundlegende Frage.
Ja.
Aber das ist jetzt ein schöner Punkt. Wir wollen ja über das Rentensystem sprechen. Ja. Natürlich ein großer Punkt, weil wir haben halt wenig junge Menschen.
Ja.
Wir haben wenige junge Menschen. Was müssten wir eigentlich machen? Weil wissen Sie, die Frage, Sie haben, am Anfang haben Sie ja in der Anmoderation schon gesagt, ja, die Politiker wollen über Rente nicht so gerne sprechen. Jetzt reden wir beide mal über Rente. Also, die Politiker setzen sich hin und sagen, sie machen die Rente sicher. Das machen sie schon seit Jahrzehnten. Das hat der Norbert Blüm gesagt. Und dann haben also das Problem in der ganzen Sache ist, der Sozialminister, der hat ja nicht wie Dagobert Duck so einen Goldschatz in seinem Ministerium und springt morgens immer zum Schwimmen in diesen Goldschatz und das ist quasi vorgesorgt für unsere beide Rente. Das ist nicht so. Da unten in dem Keller ist nichts. Das ist leer. Da ist nicht, Staub ist da in dem Keller. Aber es ist kein einziger, keine Goldmünze, kein Geldschein, nichts. Weil das Geld der heutigen Beitragszahler sofort rausfließt für die jetzigen Rentner. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, wie stelle ich sicher, dass ich in Zukunft genug Einnahmen habe, um für die Alten zu bezahlen? So, dazu müsste ich erstmal viele Kinder haben. Habe ich
haben
nicht.
Haben wir nicht?
Da müsste ich diese Kinder sehr, sehr gut qualifizieren. Machen wir nicht, weil wir Standards gesenkt haben. Und das Dritte ist, ich müsste die Kinder mit so ausstatten, mit einer Infrastruktur, mit Maschinen und Anlagen, dass sie in der Lage sind, viel Geld zu verdienen.
Und mit Wissen, auch über Geld.
Ja gut, Wissen auch über Geld, aber generell, mit Wissen generell. Mhm. Also das machen wir nicht und vor allem aber auch, wir investieren nicht ins Land. Die wissen jetzt von einem Ex-Wettbewerber von McKinsey-Studie, Nettoinvestitionen in Deutschland, null. Das heißt, wir haben eine Generation, wir haben wenig junge Leute, die bilden wir schlecht aus. Und wir haben sie schlecht ausgestattet mit Kapital. Das heißt, die Voraussetzung, dass die Rente sicher ist, ist nicht gegeben. Und die Politiker, die sagen, wir machen die Rente sicher, müssten eigentlich an diesen Hebeln arbeiten. Ja. Machen sie aber nicht, sondern sie überlegen sich, wie stopfen wir die Löcher, weil, wie gesagt, der Keller ist leer. Und jetzt haben wir das Problem, dass immer mehr Leute in die Rente gehen und Geld bekommen wollen. Und der Keller ist leer. Also müssen sie irgendwo versuchen, wie beschaffen wir uns die Kohle, um das Versprechen, was wir abgegeben haben, zulasten Dritter, nämlich zulasten denen, die jünger sind und arbeiten, überhaupt noch einhalten können.
Wir kommen da auch gleich noch drauf, was wohl die Ideen dahinter sein könnten oder wie das überhaupt schaffbar, machbar sein kann, ob das überhaupt noch so ist. Nun, wenn wir beim demografischen Wandel sind, ich glaube in Deutschland der Durchschnittsmensch ist um die 47 irgendwie sowas rum. Also wir sind ein sehr altes Land in der Bevölkerungsdichte. Sie sagen schon, wenig Kinder kommen nach. Und gerade die jungen Menschen, die merken ja, dass es schwierig wird irgendwann im Alter mit der Rente. Also es ist ja genau das, was denen auch gesagt wird, was ihnen vorgelebt wird. Und da ist ja auch eine Frustration. Das merkt man ja auch, ne? Bei jungen Leuten, die wissen, ich kann mir jetzt schon eigentlich nichts leisten. Wahrscheinlich kann ich mir nie ein Haus kaufen. Also diese ganzen Ziele, Träume, die ja auch trotzdem da sind, die so unerreichbar erscheinen. Wenn man jetzt sieht, wie viele ältere Menschen es in Deutschland gibt, die ja auch Wahlberechtigte sind, logischerweise, warum fällt dieses Thema so oft in der Politik hinten unter? Warum wollen Politiker, Politikerinnen nicht über die Rente reden? Ist genau das der Grund?
Ja, schauen Sie, es gibt ja verschiedene Dinge. Milton Friedman hat mal folgenden Spruch gebracht, der ehemalige Nobelpreisträger. Der hat gesagt, wenn man eigenes Geld für sich selber ausgibt, dann ist man sehr geizig. Mhm. Wenn ich das eigene Geld ausgebe für jemand anders, keine Ahnung, ich gebe den Essen oder ich, dann kauft man vielleicht, dann gibt man vielleicht ein bisschen mehr aus, ein bisschen großzügiger, ein bisschen besseren Wein. Wenn man fremdes Geld für sich selber ausgibt, dann ist man vielleicht noch ein bisschen größer, also ein bisschen Spesenritterei und man kann vielleicht besser. Und wenn man fremdes Geld für Fremde ausgibt, dann ist man Politiker. Und genau das haben wir ja. Die Politiker machen Versprechen zulasten Dritter für Dritte und kaufen sich so Stimmen. Und das Ganze funktioniert deshalb so gut oder am besten, wenn der Politiker mehr ausgibt, als er einnimmt, weil dann belastet er die einen nicht zu stark, die nehmen sie nicht zu übel und die anderen freuen sich, dass sie Geld bekommen. Darum möchte die Politiker so gerne Schuldenbremsen aufweichen und ähnliches. Und im Sozialsystem, gerade im Rentensystem, haben wir natürlich genau den Effekt. Es ist ja nicht sofort sichtbar. Wissen Sie, der Hubertus Heil hat damals, als die sogenannte Grundrente eingeführt wird, gesagt, ach, das sind 3 bis 4 Milliarden pro Jahr oder 5 Milliarden. Wer geben so viel Geld aus? Das ist doch nicht viel.
Ist ja nichts.
Wir als reiches Land, was wir übrigens nicht sind, können es dann machen. Die Wahrheit ist aber, dass dieses Gesetz nicht 3 bis 4 Milliarden kostet, sondern es kostet ein paar 100 Milliarden, weil wir wissen, immer mehr Menschen werden in den Genuss dieser Rente kommen. Und es ist ja ein Gesetz, was gilt. Das gilt ja nicht nur ein Jahr. Und wenn Sie die Lasten der nächsten Jahre zusammenrechnen, sind wir bei ein paar 100 Milliarden. Da sitzen die Bundestagsabgeordneten und sagen, stimmen wir es mal so ab und haben eigentlich die Verschuldung des Staates, die implizite Verschuldung des Staates, in einem Federstrich um ein paar 100 Milliarden erhöht. Und weil der Staat keine ordentliche Bilanz aufstellt, wie Unternehmen, wo auf der Aktivseite Brücken, Schulen, was weiß ich ist, und auf der Passivseite Pensionsversprechen, Rentenversprechen, Gesundheitsversorgungsversprechen, Pflegeversorgungsversprechen, weil das nicht ausgewiesen wird, können die Politiker dann erzählen, was Herr Schäuble getan hat, er würde sparen, obwohl sie eigentlich in dem Zeitraum unter Frau Merkel zum einen die Aktivseite haben verfallen lassen, Stichwort Brückensperrungen und sowas, und die Passivseite aufgebläht haben über Grundrente, Mütterrente, Rente mit 63, jetzt auch die neue aktuelle Regierung mit Haltelinie verlängern und was weiß ich alles, und was nichts anderes bedeutet, als dass sie Verschuldung hochgetrieben haben. Das macht der Politiker, weil er Angst hat vor den Wählern. Das Problem in der ganzen Sache, das geht nicht ewig gut. Irgendwann ist der Beschluss.
Wann ist
und
es denn?
Ja, der Punkt ist für mich persönlich immer so, ich habe immer gemeint, wenn ich bin ja der schlimmste Jahrgang, ich bin Jahrgang 64, das Massenprodukt par excellence. Wenn die 64er in Rente sind, ist over. Weil dann werden sie das nicht mehr, uns nicht mehr belasten, weil wir sind ja dann schon in Rente gegangen. Und dann haben sie so eine strukturelle Mehrheit, da wird nichts mehr passieren. Und das würde ich den Politikern, das lasse ich der Politik sehr stark an. Ich hätte gesagt, man hätte unbedingt Reformen machen müssen, wo der Jahrgang 64 noch stärker herangezogen wird durch längere Lebensarbeitszeit, was dann im Prinzip nichts anderes bedeutet. Wenn wir länger arbeiten müssen, zahlen wir erstmal länger ein. Und zum anderen verzögert sich der Zeitpunkt, ab dem wir Geld bekommen. Das wäre auch völlig legitim gewesen. Und das verstehe ich nicht. Und jetzt Rente mit 63 will man jetzt, laut Rentenkommission, soll es endlich abgeschafft werden. Die Rente mit 63 sollte immer für den sogenannten Dachdecker gelten. Wir wissen, es gibt, glaube ich, keinen Dachdecker, die in dem Alter noch aufs Dach steigen. Ja. Normalerweise sitzt die im Büro. In Wirklichkeit, auch kenne ich, wahrscheinlich kennen Sie es auch, ich kenne auch im Bekanntenkreis Leute, die bester Gesundheit sind, fit sind, hoch, wirklich jeder Hinsicht und in den Strahlen motiviert. Sagen, warum soll ich das nicht mitnehmen? Warum soll ich jetzt nicht in Rente gehen? Ja. Und das ist eben ein Fehler. Und da müssen wir halt radikaler Gegenstürmer steuern. Aber die Bevölkerung, die Politiker haben Angst vor der Bevölkerung.
Ja.
Die Politiker und die Bevölkerung nimmt Zinn. Wobei es stimmt nicht ganz. Was machen denn die Jungen? Die Jungen wandern aus. Es wird gar nicht groß diskutiert. Wir reden immer von Zuwanderung. Aber wir haben letztes Jahr rekordhohe Abwanderungszahlen gehabt. Wir wissen, dass die Abwanderer aus Deutschland überwiegend jung sind, überwiegend überdurchschnittlich qualifiziert sind. Und darüber hinaus sind sie auch noch, nachdem sie ausgewandert sind, glücklicher als vorher. Also insofern ist alles ein bisschen schwierig, wird aber kaschiert und die Politik will es nicht wahrhaben. Und vor dem Hintergrund sehen sie mich nicht optimistisch, dass es besser wird.
Was ist denn da besser im Ausland? Was machen die anderen besser als wir?
Na, fangen wir mal einfach so an. Wissen Sie, ich will immer gerade so von Zuwanderung. Ich beantworte Ihre Frage, aber ich möchte noch mal auf einen Punkt hin. Wir reden immer über Zuwanderung. Wenn Sie wollen, dass Zuwanderung unser Rentensystem, unser Sozialsystem stabilisiert, dann müssen Sie ein paar Annahmen formulieren. Sie müssen nämlich Zuwanderer anlocken, die mindestens so viel arbeiten wie die Menschen, die schon da sind, also Erwerbsbeteiligung, und die mindestens so viel verdienen wie die im Schnitt, die schon da sind. Nur dann ist es ein Geschäft. Wenn Sie Zuwanderer haben, die weniger arbeiten oder die nur Mindestlohn oder Niedriglohn bekommen, ist es ein Zuschussgeschäft. Also, das heißt, wir brauchen qualifizierte Zuwanderer. Qualifizierte Zuwanderer kennzeichnen sich dadurch, dass sie rechnen können. Und dann stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen in Indien und schauen, wo gehe ich hin? Ich bin Top-Inder ausgebildet. Wo gehe ich hin? Dann kommt erstmal Deutschland sowieso schon auf die Liste so hoch, weil Deutsch ist nochmal eine zusätzliche Hürde. Ich kann nach Amerika, Neuseeland, Kanada, wo immer hingehen. Da sprechen die meine Sprache. Also Englisch kann ich. Deutsch ist eine weitere. Und dann schaue ich mir mal an, wie viel verdiene ich da? Dann stellen wir fest, ja, die Gehälter in Deutschland sind gar nicht so schlecht, aber sie sind in den USA, in der Schweiz deutlich höher. Dann sehe ich, was bleibt mir eigentlich übrig? Dann stelle ich fest, oh, super, mit die höchste Belastung weltweit.
Steuersatz.
Das heißt, es ist Steuer- und Sozialabgaben richtig hoch. Wird es besser werden? Nein, ich habe Politiker, die wollen ja noch mehr mich schröpfen, weil sie ja die ganze Alterung. Also wenn ich rechnen kann, weiß ich, die Alterung nimmt zu. Die Deutschen werden noch mehr Steuernabgaben erhöhen. Das heißt, ich gehe in ein Land, was jetzt schon teuer ist, wird noch teurer. Und wenn ich dann noch sage, ja okay, aber ich finde Deutschland ganz witzig. Und dann stelle ich fest, oh, die Schulen sind Mist, also meine Kinder sind lernen nicht gut und die Infrastruktur ist schwierig und ich bekomme keine Wohnung, weil sie nicht genug bauen. Ja, ganz ehrlich. So. Und das ist die Logik, warum die guten, also gut qualifizierten im Schnitt eher nicht zu uns kommen.
Und die, die
und
dann, hier
aber
sind?
Die hier sind, sehen sie sich genauso und sagen sich natürlich auch, Moment mal, wenn ich in die Schweiz gehe, habe ich höhere Gehälter, tiefere Steuern, einen funktionsfähigen Staat. Wenn ich in die USA gehe, habe ich ein ähnliches, vielleicht nicht ganz so funktionsfähigen Staat wie in der Schweiz. Aber natürlich ist ganz klar, also Menschen, die qualifiziert sind, junge Menschen, die qualifiziert sind, müssen sich einfach fragen, wo kann ich selber aus eigener Kraft sowas bringen. Was die Immobilienpreise betrifft, übrigens in Deutschland bin ich jetzt zumindest real gesehen, ich habe gerade Inflation schon erwähnt, eigentlich relativ optimistisch. Aufgrund der Demografie werden sie in weiten Teilen Deutschlands fallen, perspektivisch. Nur, ob sie dann dort wohnen wollen, wo die Immobilienpreise fallen, das war ich auch zu bezweifeln. Aber im Schnitt können wir eigentlich sagen, wir stehen vor einer Phase, wo die Vermögenswerte in Deutschland unter Druck kommen, aufgrund der Demografie. Ich sage immer real. Inflation kann immer noch, aber real kommen die Vermögenswerte in Deutschland unter Druck. Die Chancen liegen woanders, weil andere Länder eine andere Politik betreiben, eine bessere Energiepolitik, eine bessere Bildungspolitik.
Was macht denn Schweden zum Beispiel besser als Deutschland?
Ja, Schweden hat zum einen jetzt in der Migrationspolitik, wie Sie wissen, Notbremse gezogen. Sie haben immer noch ein besseres Bildungssystem. Sie haben früh angefangen, kapitalgedeckte Vorsorge zu schaffen. Sie haben ganz andere Diskussionen als wir. Sie wissen, die Schweden haben Erbschafts- und Vermögenssteuer abgeschafft, weil sie mich festgestellt haben, es nützt nicht viel, wenn der IKEA-Gründer in der Schweiz lebt. Sie haben mehr davon, wenn der IKEA-Gründer oder die Nachfahren in Schweden leben. Das ist auch richtig so, weil Reiche zu vertreiben ist nur in Deutschland, glaube ich, eine gute Strategie. Alle anderen Länder wissen, dass es nicht so ist. Schweden hat eine vernünftige Energiepolitik. Schauen Sie, die Schweden haben ganz viele erneuerbare Energien, nämlich Wasserkraft. Und sie haben Atomkraftwerke. Und was machen die jetzt? Die bauen weiter Atomkraftwerke. Und was haben die gesagt? Wenn Sie mit der Ministerin Ebba Busch sprechen, die haben gesagt, wir wissen, wir brauchen Industrie, wir wollen Industrie erhalten und deshalb brauchen wir günstige Energie und deshalb investieren wir in Atomkraftwerke. Bei uns tabuisiert. Aber für immer der Grund, die machen es ganz gut. Die Dänen haben, wenn Sie anders sprechen, die Dänen haben es geschafft, ihre öffentliche Verwaltung schon längst zu digitalisieren. Sie wissen, Studien sagen bei uns, wir brauchen ungefähr 19 Jahre, bis die öffentliche Verwaltung digitalisiert ist. Noch 19. Wir schreiben das Jahr 2026. Lass ich mal kurz rechnen. Wir reden von 2045. Die Schweden, den haben wir schon. Ja. Also ich würde mal sagen, wir könnten sehr, sehr viel vom Ausland lernen. Ja. Aber die Deutschen haben leider die Arroganz, dass wir immer noch Politiker haben, die glauben, wir wären der Nabel der Welt. Wir sind in weiten Teilen Lachnummer der Welt. Mhm. Und solange wir das bleiben, sind ich auch, was die Rente betrifft, ausgesprochen skeptisch. Weil, wie vorhin angesprochen, nur eine starke Wirtschaft, nur Jugend, die viel verdient pro Kopf, ist in der Lage, das alte System zu finanzieren. Und genau das wird nicht passieren.
Und wenn wir jetzt wieder hier zurückkommen nach Deutschland und und mit der Rentendebatte, die es aktuell gibt. Was wird da gerade aktuell diskutiert?
Das Wichtigste wird nicht diskutiert. Schauen Sie, Sie haben folgende Situation. Wir haben eine Bundesregierung, die hat als erste Maßnahme erstmal die Dysfunktionalität des Rentensystems fortgeschrieben, indem sie gesagt hat, wir ändern nichts im Renteneintrittsalter, wir ändern nichts im Rentenniveau, wir ändern überhaupt nichts, wir schreiben es einfach fest. Es gab meine Rentenreform, die funktioniert hat, nämlich unter Gerhard Schröder. Damals hat man einen sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, der simpel bedeutet, wenn wir alle älter werden, dann müssen wir einen Teil der zugelässig gewonnenen Zeit auch arbeiten. Das ist ganz simpel besprochen. Das ist nur fair. Es hat auch gesagt, wenn quasi mehr Alte da sind als Junge, dann gibt es quasi eine Lastenverteilung zwischen Jung und Alt, die fair ist. Das heißt, die Alten leisten einen Beitrag. Wurde ausgesetzt in der Vergangenheit und bleibt ausgesetzt. Mhm. Bis 2031 und dann bis auf. Das war der große Fehler. Als man das mal festgestellt hat, quasi erstmal die Grundfesten eines dysfunktionalen Systems auf Jahrzehnte festgeschrieben hat, implizit und explizit. Danach hat man eine Rentenkommission eingesetzt und gesagt, ja, macht mal. Und da war sofort, Mütterrente hat man auch noch erhöht. Ja. Dann hat man natürlich ein paar Dinge tabu. Abschaffung Mütterrente taucht nicht auf. Was halten die da machen? Okay, jetzt haben sie Rente mit 63 abzuschaffen, ist in der Kommission drin, das ist gut. Aber ansonsten doktert man in dem System herum.
Und was versucht man da jetzt gerade aktuell?
Man versucht aus meiner Warte, versucht man vor allem Einnahmen zu generieren. Wenn Sie jetzt ganz ehrlich sind, die Selbstständigen reinzuzwingen in die gesetzliche Rente. Mhm. So, dann wird gesagt, ja, das ist immer das Gute an der Politik. Die Politik meint es immer nur gut mit Ihnen. Ja, das ist natürlich keiner
meint. Natürlich.
Die meint es am besten mit Ihnen. Also, die Selbstständigen sollen die Renteversicherung, damit sie im Alter abgesichert sind. Mhm. So, wir wissen, die gesetzliche Rente, wenn Sie heute jung sind, wenn Sie investieren, die Rendite, die Sie erwarten können, ist um die Null.
Mhm. Ja. Steht wenn auch sie, so ähnlich auf den Informationsbescheid, den man ja regelmäßig bekommt, dass man da steht ja sogar drin, dass man privat vorsorgen sollte.
Jetzt nehme ich also dem Selbstständigen Geld weg, welches er in den von mir angesprochenen Indexfonds stecken könnte jeden Monat, mit einer perspektivischen Rendite von, 6-8% pro Jahr, mit dem er locker Millionär wird, über Jahrzehnte, weil Sie wissen, desto früher Sie anfangen, desto mehr Sie regelmäßig einzahlen, compounden, desto besser wirkt das Ganze. Zinseszinseffekt wird in deutschen Schulen nicht gelernt. Das ist aber ein wahnsinnig toller Effekt. Das heißt, denen nehmen wir das Geld weg, die müssen quasi statt zu 6-8% pro Jahr zu 0% anlegen, weil wir es ja gut mit ihnen meinen, damit sie nicht arm werden. Ich würde natürlich sagen, nehmen wir mal an, Sie sind Selbstständiger, nehmen wir mal an, Sie machen das. Entweder entziehen Sie den Leuten das Geld für die eigene Vorsorge oder Sie entziehen sogar der Selbstständigen, dem Geschäft das Geld. Der kann das Geschäft nicht investieren. Nehmen wir mal an, Sie sind selbstständig. Sie bauen was auf. Sie sind 30, 40 Jahre selbstständig und am Ende geht es schief. Hm. Am Ende gibt es ein Strukturbruch und das Geschäft, was Sie aufgebaut haben, gibt es nicht mehr. Und dann müssten Sie das dann zumalige, die Grundsicherung bekommen. Mhm. Ja, dann kriegen Sie ja die Grundsicherung. Dafür ist das ja da. Und ich muss dazu sagen, ich habe kein Problem damit, jemandem am Selbstständigen, wo der am Ende seines Lebens das eben nicht geschafft hat, aus irgendwelchen Gründen, die Grundsicherung zu bezahlen. Weil wir zahlen die Grundsicherung an Leute, die zugewandert sind und nie ein Pfennig eingezahlt haben in deutsches System. Insofern würde ich sagen, das ist kein Problem. Ich würde sagen, selbstständig heißt eben auch, die Chance zu haben, selber auch Vermögen aufzubauen. Mhm. Und das kann man besser, wenn man selber vorsorgt. Das ist eine. Das zweite, also insofern geht es hier nur ums Löcherstopfen. Dass man dann Beamten außen vor lässt, das ist auch witzig, weil man natürlich dazu sagen muss, klar, jetzt umzustellen wäre sehr teuer. Ich hätte aber gesagt gehabt, zumindest wir müssen schlichtweg aufhören mit dieser Flut an Verbeamtung. Andere Länder wie Schweiz und Österreich machen nur noch Polizei, Justiz, ganz, ganz wenige Menschen zu Beamten. Wir haben diese Beamten und die Beamten sind unglaublich teuer, weil Beamten ist ja Folgendes. Kurz bevor sie pensioniert werden, werden sie nochmal befördert auf ein höheres Gehaltsniveau, weil beim Beamten wird nämlich im Unterschied zu den Rentnern die Pension bemessen am letzten Einkommen. Das heißt, die gehen alle mit hoher Pension ins Alter. Darüber hinaus, weil der Beamtenjob scheinbar nicht so anstrengend ist, die Lebenserwartung aus. Das ist also höchst ungerecht, müsste man ändern.
Ja, es geht natürlich auch viel weiter vorher los. Also wenn man sich überlegt, vor ein paar Jahren gab es keine Lehrerinnen mehr. Ich weiß, in zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hat man gesagt, alle, die jetzt neu zu uns kommen in unser Land und hier unterrichten, die werden sofort verbeamtet. Also da waren wirklich Mitte 20-Jährige direkt mit dem Beamtenstatus.
Ja klar, das ist der Föderalismus. Ich bin in Berlin. Berlin war genau dasselbe. Nur das Problem an der ganzen Sache, das war deshalb so, weil einige Bundesländer haben noch verbeamtet, andere nicht. Da gab es einen Wettbewerb. Mhm. Das ist Irrsinn. Man muss einfach per Bundesgesetz sagen, wir beamten nur noch die, da gibt es diesen Quatsch nicht mehr. Aber es zeigt nochmal, wie Politik von der Hand in den Mund lebt und nicht langfristig denkt. Aber ich war noch nicht ganz fertig mit der Kritik. Der Einstieg mit höherem Rentenalter ist viel zu spät. Weil das jetzige Vorschlag der Rentenkommission bedeutet, dass es mich nicht mehr erwischt. Jahre 64. Großer Fehler. Dann gibt es die Tabus. Man hätte die Mütterrente ansprechen sollen. Man hätte ansprechen sollen, wie die Rente berechnet wird. Ja. Schauen Sie, es wird uns immer Österreich immer als Vorbild gesagt. Übrigens, Österreich hat auch massive Finanzierungsschwierigkeiten wie die Rente. Nur in Österreich ist aber so, sie gehen in Rente, nehmen wir mal an, sie bekommen, was ich, 1000 Euro. Und dann wächst die Rente aber nicht mehr mit dem Lohnzuwachs in Österreich, also jetzt in Deutschland, sondern mit Inflation. Ein Inflationsausgleich. Das ist natürlich perspektivisch ein viel besserer Ansatz. Also wie gesagt, in diese ganzen Dinge müsste man gehen, aber ich persönlich schaue mir die Vorschläge an und sage, die Vorschläge sind nicht geeignet, die grundlegenden Probleme zu lösen. Jetzt gibt es noch einen weiteren, wo ich sagen würde, jawohl, das ist eine gute Idee, auf das kommen wir jetzt auch gleich, Kapitaldeckung einzuführen, ja. Zu sagen, wir schaffen quasi das schwedische Modell. Sie wissen, in Schweden müssen die Bürger jeden Monat einen Teil eben dieses Beitrags zur Rentenversicherung fließt eben nicht in diesen Umverteilungstopf, also in den leeren Keller, sondern fließt auf ein Altersvorsorgekonto des jeweils dieses Menschen und wird dann, glaube ich, sehr kostengünstig in Aktien global angelegt.
So, das ist ja jetzt was wir im Grunde gerade versuchen zu übernehmen.
Das machen wir auch, aber bei Schweden war es nicht on top, sondern hat man gesagt, wir haben einen bestimmten Beitragssatz und von diesem Beitragssatz fließt jetzt ein bestimmter Beitrag. Bei uns wird ja gesagt, dass wir erhöhen nochmal den Rentenbeitrag.
Wie funktioniert das jetzt ganz genau? Also was ist da jetzt wirklich der Vorschlag gerade der Regierung?
Mein Verständnis ist, wir haben einen Rentenbeitrag von X heute, von 18, sowieso. Wir machen im Prinzip 2 Prozentpunkte mehr. Die 2 Prozentpunkte mehr sollen in einen, das wird auch zu definieren sein, so richtig klar ist es glaube ich noch nicht, sollen einfließen in einen separaten Fonds, der das Geld dann quasi anlegt. So, ich würde mal sagen, prinzipiell okay. Jetzt muss man dazu sagen, erstens, ich finde on top problematisch, einfach deshalb, weil wir nehmen Leuten heute noch mehr Geld weg und wir erhöhen nochmal die Arbeitskosten, weil es ja 50-50 Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist. Und das alles in einer Situation, wo die deutsche Wirtschaft seit 7 Jahren stagniert. Also das ist der erste Problempunkt. Ich hätte gesagt gehabt, wenn man in die Richtung geht, dann hätte man dafür sorgen sollen, dass an anderer Stelle die Bürger entlastet werden durch Reformen des Sozialstaates. Das haben wir gesehen, Politik bekommt das nicht hin. Mhm. Oder durch eine Steuerentlastung. Wir haben gesehen, was die Politik verabschiedet hat, ist nichts anderes als eine, ich würde sagen, es ist eigentlich eine Verarsche, wenn man ehrlich ist, weil mir groß als Steuerankündigungsdenkung zu verkaufen, was sie eh hätten gesetzlich machen müssen aufgrund der Inflation, ist einfach eine Frechheit. Aber das ist halt unser Problem. Die Politik kommt damit viel zu oft durch. Und der nächste große Punkt war, ja, wir müssen das so Geld anlegen, dass es in Deutschland investiert wird. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, also ich habe ein Land, wo die Infrastruktur verfällt, wo die Demografie schlecht ist, wo die jungen Menschen schlecht ausgebildet sind, wo die Guten auswandern und die vielleicht nicht so Qualifizierten zuwandern. Und dann zwinge ich die Sparer dieses Landes auch noch, das Alter vorzusorgen, auch noch ausschließlich in diesem Lande. Mein Vorschlag wäre immer, schauen Sie, wir beide sitzen in Deutschland, haben unser Einkommen hier. Ich habe sogar Rentenansprüche hier. Wir haben unsere Pensionsansprüche vielleicht hier. Wir haben vielleicht noch Immobilien hier. Wir haben vielleicht noch eine Ferienwohnung hier. Kann das so, das gibt's ja. Vielleicht haben wir noch eine vermietete Immobilie hier. Und dann das Geld auch noch in Deutschland ausschließlich anzulegen, ist der größte Dummheit, weil die Chancen weltweit, wir haben vorhin in den USA gesprochen, und andere Länder viel größer sind. Das heißt, ich finde es prinzipiell richtig, in Kapital gedeckt einzusteigen. Es ist natürlich viel zu spät. Wir hätten das schon vor 50 Jahren machen sollen. Es ist viel zu wenig. Und wenn dann auch noch die Politik irgendwie Einfluss darauf nimmt und das Geld angelegt wird, dann sehe ich echt schwarz.
So, da haben wir also mal den groben Überblick über die über das, was die Regierung jetzt vorhat. Also es ist ein sehr komplexes Thema und sie zeichnen ja auch ein düsteres Bild, ein realistisches Bild von dem, wie unsere Regierung gerade funktioniert oder eben auch, wo sie ehrlich gesagt nicht gut funktioniert und aufgestellt ist.
Ich habe gerade überlegt, wo habe ich denn gerade so funktioniert?
Eben, das dachte ich mir auch gerade. Gab es überhaupt einen einzigen Punkt?
Sie ist nicht zerfallen. Sie können als aber ich meine, nicht zu zerfallen genügt wahrscheinlich nicht, weil das Spiel auf Zeit...
Ist ein bisschen wenig, kann man schon sagen.
Ja genau, das Spiel auf Zeit wird nur dann funktionieren, wenn es irgendwie besser würde, aber es wird ja schlechter.
Und zu dieser Komplexität gibt es verschiedene Ideen. Eine haben Sie gerade angesprochen, auch mit den eben 2%, die on top kommen sollen. Es wird auch über das Altersvorsorgedepot gesprochen, Frühstartrente. Und da würde ich jetzt gerne unseren Union Investment Experten Michael Schäfer zu dem Thema auch dazu holen, damit wir wissen, wie legen wir eigentlich richtig an. Michael Schäfer, willkommen hier in unserer Runde. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie bringen ein bisschen Zuversicht jetzt hier rein. Weil wenn wir auch Herrn Stelter jetzt so zuhören und die wirtschaftliche Lage Deutschlands betrachten, dann ist es eben so, dass man sich fragt, wie können wir jetzt überhaupt noch, wie können wir es denn überhaupt noch machen mit dem Anlegen? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Gerade mit den Rentenreformen, die es aktuell gibt, da wollen wir natürlich von Ihnen gleich wissen, wie machen wir es? Gibt es da noch Möglichkeiten, um unser Geld auch zu vermehren? Aber vorweg einmal zu den verschiedenen Komplexitäten in unserem aktuellen Rentensystem und mit all dem, was passieren soll. Wir haben gerade eben ein bisschen über Altersvorsorgedepot gesprochen, Frühstart, Rente. Vielleicht erklären Sie einmal, was da passieren soll.
Ja, es gab sehr viele Veränderungen der neuen Bundesregierung, über 30. Im Wesentlichen sind es zwei, die relevant sind. Das erste, das hatten Sie auch schon gesprochen, die Veränderung bei der Rentenkommission, wo zukünftig der Start von einer umlagebasierten Rente in eine kapitalmarktgedeckte Rente ist, hat der Herr Stelter schön als leeren Keller beschrieben. Der Keller ist danach immer noch ziemlich leer, da stehen ein paar Dosen drin. Aber das ist ein Start, der ist gut, das muss aber ein Start sein. Deshalb umso wichtiger die zweite Veränderung, da geht es dann um die private Altersvorsorge. Also wie kann man individuell vorsorgen? Weil bei der ersten, da wird man gezwungen. Das ist ein Rentensystem, da wird man gezwungen. Deshalb umso wichtiger, dass man auch individuelle Möglichkeiten hat, vorzusorgen. Und das ist die zweite Säule. Das ist das Altersvorsorgedepot. Und das wird dann unterteilt in zwei Systeme. Zum einen die Frühstartrente für diejenigen unter 18, wo der Staat monatlich 10 Euro zusätzlich fördert. Und das wird dann mit 18 Jahren umgeleitet in das Altersvorsorgedepot, beziehungsweise bleibt ein Depot, wo der Staat zukünftig noch neben den eigenen Einzahlungen Zuschüsse macht, bis zu 540 Euro im Jahr bei einer monatlichen Höchstsumme von 1000, bei einer jährlichen Höchstsumme von 1800 Euro.
Das heißt, jeder kann sich überlegen, wie viel er dort reingibt, ob er überhaupt was reingibt. Ja, also das ist keine gezwungene Sache. Man kann das wahlweise entscheiden, aber eben bis 1800 Euro wird es dann staatlich gefördert. So kann man es zusammenfassen.
Es ist eine freiwillige zusätzliche Leistung, die man nutzen kann, wo man die komplette Flexibilität hat. Gerade für Kinder ist es natürlich toll. Und das Schöne beim Depot ist ja, dass von Kindesalter, von 6 Jahren bis ins Rentenalter ein Depot zu haben, durch das ganze Leben begleitet, sowohl durch Zuschüsse als auch durch steuerliche Entlastung. Deswegen eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Wie immer ein bisschen spät, ein bisschen wenig, aber der richtige Schritt in die richtige Zeit.
Was bringt denn das, dass das jetzt kommen soll?
Langfristig natürlich Flexibilisierung. Wir haben die gesetzliche Veränderung, das gesetzliche System, da muss man einzahlen. Und auf der privaten Altersvorsorge kann man das. Das heißt, man hat auch monatliche Flexibilitäten. Wenn man jetzt mal nicht schafft, diese maximale Summe einzuzahlen, die man gern hätte, um den maximalen Zuschuss zu bekommen, kann ich auch mal pausieren. Das heißt, man kann mit sehr wenig Geld schon einiges machen und damit halt langfristig vorsorgen. Das ist toll.
Was kann man denn überhaupt noch erwarten? Was denken Sie denn aus Ihrer Sicht? Was kann man da an Rente erwarten?
Ja, wir haben es ja schon gehört, das gesetzliche Rentensystem kommt so ein bisschen an seine Grenzen. Die Anteil der Anzahler nimmt ab, die Summe nimmt ein bisschen ab. Wir haben wirtschaftliche Probleme, das heißt, da muss es Veränderungen geben. Deswegen wird eben extrem viel über die private Altersvorsorge gemacht werden müssen. Das ist jetzt ein Start, ein richtiger Start, aber es muss eben noch deutlich mehr kommen.
Aber ganz viele Menschen haben das nie gemacht. Also die haben sich, ganz viele Menschen wirklich nie mit dem Kapitalmarkt beschäftigt. Ich weiß, dass es für viele eine Riesenhürde ist, weil es so wenig Wissen, auch in der Schule, wir haben es gerade angesprochen, wird es nicht vermittelt. Wie soll man den Menschen denn das jetzt erklären?
Ja, das ist der große Nachteil dieser Reform. An der Finanzbildung per se ändert es erstmal nichts. Das heißt, am ehesten müssen es die Eltern vor allem im Kindesalter machen, vielleicht auch die Großeltern.
Ja, das sagt Friedrich Merz auch. Aber ist das die Verantwortung des Elternhauses?
Das ist sicherlich debattierbar, aber es ist ein erster Schritt. Also alles andere wäre noch schlechter. Gar nichts zu machen ist noch schlechter. Und ich finde immer die Aussage toll, der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist heute. Das heißt, man muss irgendwie ins Machen kommen. Und zur Fairness halber, wir hatten schon gesprochen, das gesetzliche Rentensystem ist eine Pflicht. Das Private liegt meiner privaten Verantwortung. Das heißt, man muss auch den Schritt gehen, man muss da ins Machen kommen. Ich weiß, das ist unangenehm, das macht keinen Spaß, das ist trocken, würde ich anders sehen. Das Thema ist gar nicht trocken, aber muss eben ins Machen kommen und manchmal auch ein bisschen aus seiner Komfortzone raus.
Das stimmt, nur wenn man sich umschaut, also in meiner Familie wurde nie über den Kapitalmarkt gesprochen. Das wusste meine Mutter, wusste das auch nicht, wie das funktioniert. Wie soll man das denn auflösen?
Am ehesten über Hilfe von draußen, sei es über Berater von draußen, die einen helfen, bei den verschiedenen Banken, die einen da unterstützen werden, bei der Aufsetzung. Aber mittlerweile muss man auch sagen, durch das Internet, durch KI-Modelle, ChatGPT, man hat wahnsinnige Möglichkeiten, relativ ohne große Grenzen, relativ kosteneffizient sich weiterzubilden. Und es ist leider so, das liegt in meiner privaten Verantwortung und man muss eben selbst auch was tun. Ohne das wird es nicht funktionieren.
Ich will nur eins dazu ergänzen. Das Problem, das wir haben in Deutschland, ist, wir haben das Phänomen, dass wir viel Geld verdienen, relativ im europäischen Vergleich, dass wir viel sparen, die Sparquote ist hoch, und dass wir trotzdem am Ende die ärmsten Privathaushalte haben in Europa. Und woran liegt das? Das liegt natürlich zum einen an den hohen Sozialabgaben. Es liegt zum einen natürlich am Rentensystem, wo Leute sich darauf verlassen, fälschlicherweise. Es liegt aber auch daran, dass die Deutschen sich bei der Geldanlage dumm anstellen, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt ja Umfragen, die sagen, Leute rechnen mit 6-8% Rendite, wenn sie das Geld auf dem Konto liegen lassen. Mm. Das ist also erstaunlicherweise natürlich, logischerweise, auf dem Konto gibt es übrigens Nullzinsen, ne? Das kannst du dazu sagen. Vielleicht gibt es vielleicht Festgeld 1-2%, das deckt nicht mehr die Inflationsrate. Oder wir haben früher sehr viel gemacht, Lebensversicherung. Mm. Das heißt, die Deutschen sparen falsch, wir haben zu wenig Immobilienquote und wir haben eine viel zu geringe Aktienquote. Und das ist der entscheidende Hebel, da müssen wir generell besser werden. Und natürlich haben Sie recht, das ist mit der Finanzbildung eine Herausforderung. Ist. Es kann man sagen, der Staat, wir müssen die Schule besser ausbilden, stimmt. Aber generell würde ich einfach sagen, es ist höchste Zeit, dass die Bürger sich mehr mit Geldanlage beschäftigen. Da gibt es, glaube ich, einen Spruch von, glaube ich, wer war das? Rockefeller, der gemeint hat, lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als ein Jahr dafür zu arbeiten. Ich glaube, vielleicht übertrieben, aber die Deutschen müssen sich generell mehr mit der Geldanlage beschäftigen, weil die Risiken sind erheblich, Stichwort Inflation. Mhm. Wenn wir da nicht aufpassen, werden wir noch relativ ärmer werden, weil die anderen Länder, nehmen wir mal Italien beispielsweise, da haben die Bürger eine andere Struktur. Vor allem Immobilien, die sind vor solchen Szenarien besser geschützt.
Also Eigenverantwortung, großer Faktor. Wie machen wir es denn jetzt richtig? Wie machen wir es besser?
Im Wesentlichen, die Eigenverantwortung, da fängt es an. Und dann natürlich einfach Zeit. Zeit, wir hatten vorher über den Zinseszinseffekt gesprochen. Sagt man ja oft, das ist das achte Weltwunder. Zeit ist wahrscheinlich das neunte. Das heißt, ganz, ganz früh anfangen. Gerade für Kinder ist es toll, wenn man langfristig anfängt, langfristig in diese zukunftsorientierten Themen investiert. Aber auch, wenn man ein älteres Semester ist, lohnt sich es immer noch langfristig anzulegen, sei es dann für die eigenen Kinder, für die Enkelkinder oder auch für andere. Und ich finde immer, das Wichtige, wir reden oft über Sicherheit. Wir wollen Sicherheit in der Geldanlage haben. Und ich glaube, das ist das falsche Wort. Es geht um Anpassungsfähigkeit. Langfristig an diesen großen Trends zu partizipieren. Wir hatten in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich 30 verschiedene Krisen. Wir hatten Donald Trump nun zum zweiten Mal. Wir haben Krieg in der Ukraine. Wir haben Finanzmarktkrisen. Und was haben die globalen Aktienmärkte gemacht, haben sich phänomenal entwickelt. Und da müssen wir so ein bisschen weg von, wir wollen Sicherheit zu, wir wollen Anpassungsfähigkeit, Resilienz und einfach langfristig an diesen Themen zu partizipieren.
Wie werden wir denn resilienter?
Es ist super schwierig. Wenn Sie mich fragen würden, was ist die wichtigste Eigenschaft von einem Aktieninvestor, würde ich sagen Resilienz. Und das ist gerade zu verstehen, es geht nicht um Sicherheit. Resilienz bedeutet nicht, dass mir nichts passieren kann, sondern Resilienz bedeutet, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, wir hatten vorher über KI gesprochen, auch was Jobsicherheit anbelangt, was das Rentensystem anbelangt. Dann geht es wirklich um Anpassungsfähigkeit. Wie kann ich in diesen turbulenten Zeiten, die schwierig sind, keine Frage, aber mich selbst anpassen, damit ich trotzdem langfristig eine gesicherte Altersvorsorge habe, ein gesichertes Dach über dem Kopf und einfach auch mit einem guten Lebensstandard so weiterleben kann.
So, und wenn ich jetzt so sage, okay, ich gehe in die Eigenverantwortung, ich will es jetzt machen, ich habe es verstanden, das wird nichts mehr mit der Rente und mir. Ich meine, ich bin jetzt 44, ich glaube auch, dass da nicht mehr viel hinten bei rumkommen wird, wenn ich mich nur auf die Rente verlasse. Was mache ich? Was sind die ersten Schritte?
Mit 44 hat man den Vorteil, man hat einen extrem langen Zeithorizont noch, bis ihre Rente kommt, falls überhaupt eine kriegen. Das dauert noch enorm lange. Das heißt,
also ich habe quasi noch nicht ganz verloren. Ja? Ich könnte jetzt noch starten und bin noch nicht.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Das hat man vorher gehört. Ja, lieber gesagt, heute als gestern. Das heißt, heute immer starten. Ja. Und dann einfach langfristig global investieren. Wir hatten über die Themen in Deutschland gesprochen. Ja, Deutschland, Europa hat Schwierigkeiten. Wir haben Kriege hier. Wir haben Sozialsysteme, die teuer sind. Wirtschaftswachstum, das nicht existent ist aktuell leider. Aber wenn man so ein bisschen rausschaut, wir haben eine enorm spannende Welt. Wir haben mit KI eine der größten technologischen Durchbrüche, die wahnsinnig spannend sind. Das heißt, da tun sich ganz, ganz viele Themen, wo man partizipieren kann. Und das ist meistens eben mit einem globalen Fonds, wo man wirklich weltweit partizipiert, sei es auch Emerging Markets, wo sich wahnsinnig viel tut. Das heißt, breit aufstellen, breit diversifizieren, global und dann die Zeit nutzen. Und das ist relativ einfach.
Konkreter. Sagen Sie mal so die drei Tipps, wie wir starten.
Ich finde diesen ganz tollen Spruch, den hat Warren Buffett mal geprägt, Time in the market beats time in the market. Das heißt, einfach langfristig investieren, nicht groß reingucken. Erstmal, ich mache heute was und dann schaue ich am besten 10 Jahre nicht drauf. Das ist die Resilienz, das ist die Langfristigkeit.
Das heißt, 10 Jahre Minimum, 10, 15 Jahre Zeithorizont.
Es muss nicht Minimum sein, aber es ist deutlich besser, als wirklich auch zu sagen, wo komme ich mental damit klar. Das ist ja auch diese Resilienz, die Sie angesprochen haben. Ich lege heute was an, muss nicht jeden Tag in die App reinschauen oder tut sich was, die sind gefallen, die sind gestiegen, das hilft nicht weiter, sondern zu sagen, ich habe hier Geld übrig oder ich zwack's wirklich ab, lege das langfristig an und dann gucke ich auch nicht drauf. Und sage wirklich, das ist für meine langfristige Altersvorsorge und dann lasse ich das erstmal so liegen. Das heißt Langfristigkeit, Resilienz und dann einfach diese globale Aufgestelltheit. Ich muss nicht von Deutschland abhängig sein, ich muss nicht von Europa abhängig sein, aber ich will diese großen Themen, an den großen Trends partizipieren. Man sagt oft, globale Aktien haben irgendwie 6-8% langfristige Rendite, real und nominal. Das heißt, das ist schon ein sehr, sehr guter Anfang, wenn man so anfangen würde.
Welche Investitionen werden denn notwendig, sagen wir mal in den nächsten 10 Jahren?
Also es ist in der Breite. Wir haben natürlich hier in Deutschland und Europa das große Thema Sicherheit. Wir haben durch den russischen Krieg in der Ukraine sind in unserer Sicherheit bedroht. Wir haben 30 Jahre nicht in Sicherheit investiert. Das heißt, Verteidigungsfähigkeit ist ein großes Thema. Darauf aufbauend Infrastruktur. Das war erst neulich in der FT ein wahnsinnig spannender Artikel, dass wenn, und wir hoffen das nicht, wenn ein Krieg in Europa ausbrechen würde an der Ostflanke, dann müssen natürlich die ganzen Materialien aus England, aus der USA, müssen hierher kommen. Das NATO-Ziel ist 2 Tage. Das heißt, von Rotterdam, Amsterdam, von den Häfen an die Ostflanke 2 Tage. Wir brauchen aktuell 45.
Weil entweder, und nur in der Annahme, dass die Brücken in Deutschland nicht zusammenbrechen, ob der Trag der Transporte.
Genau. Wir können entweder mit der Deutschen Bahn das machen oder wir können die deutschen Brücken nutzen. Und das ist beides ein Thema. Das heißt, aktuell geht es einfach außenrum. Wir umschiffen Deutschland. Das heißt, Infrastruktur, wahnsinnig großes Thema für die nächsten 10, 20 Jahre. Es wird massiv investiert. Und das auch nicht nur Infrastruktur im Sinne von Straßen, Schienen, sondern es geht auch um Energieinfrastruktur. Wir haben das Thema Energiewende schon angesprochen. Da geht es immer noch um auch die Grid, also die Strominfrastruktur. Wir haben viel Windkraft gebaut, viel Solarkraft und andere Bereiche. Aber es geht auch um die Ausgestaltung des ganzen Stromnetzes. Wie kann man das auch intelligent machen? Wo ist der Strom, der billige Strom zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort? Und das sind einfach auch weitere Investitionen in die gesamte Infrastruktur, die nötig sind, wenn man auch sowas wie KI anwendbar machen möchte. Das ist leider in Europa noch nicht ein großes Thema. Zu teurer Strom, zu ineffizient. Wird vor allem in den USA gebaut. Das heißt, auch da wird es wahnsinnige Möglichkeiten geben, zu investieren, aber auch teilzuhaben.
Was ich ja nochmal betonen würde, ich würde noch sagen, lass es die Ausländer finanzieren. Also ich würde mich freuen, wenn unser Geld international angelegt wird, weil auch wenn wir diese Investitionen tätigen, ist natürlich die Frage, da gibt es Kapitalbedarf, ob sie sich rechnen, ist eine große Frage. Also Energiewende wollen wir es nicht vertiefen, ob sie wirklich rechnen, ist eine andere Frage. Also ich würde wirklich sagen, aus deutscher Sicht, aus Sparersicht, ich möchte weltweit partizipieren. Ich möchte nicht daran gezogen werden zur Finanzierung der hiesigen Sanierungsarbeiten. Das wäre ja Steuerzahler nämlich schon. Und vor dem Hintergrund wäre meine dringende Hoffnung, dass die Politik der Versuchung widersteht, die Gelder in die Richtung zu lenken, wobei ich wahrscheinlich heute darauf wetten würde, ihre 10.000 Euro vielleicht nicht, aber ich würde darauf wetten, dass die Politik es trotzdem machen wird. Und deshalb bleibt am Ende nur, ich muss mich selber um mein Geld kümmern. Und mein selber ums Geld kümmern heißt eben, außerhalb dieser staatlichen Regelungen zu sparen, vorzusorgen und da eben global diversifiziert, nicht weiter Richtung deutsche Wunschprojekte.
Dann, Sie haben ja jetzt gerade, oder Sie sprechen beide von global investieren. Ist Europa, wenn wir jetzt mal nur auf Europa gucken, dann eher Chance oder Risiko? Was sagen Sie beide dazu?
Ich bin der Aktieninvestor. Ich bin immer grundsätzlich realistisch, aber optimistisch. Wir sehen oft die Chancen. Und ich weiß, Europa hat extrem viele Herausforderungen, hat man gerade schon einige gesprochen, aber auch Chancen. Also gerade Thema KI, wir haben über die Demografie gesprochen. Wir haben nicht genügend angestellte Arbeiter, die unsere Wirtschaft ankurbeln. Gerade KI kann eine wahnsinnige Möglichkeit für Deutschland und für Europa sein, auch die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und zu wachsen, also das Potenzialwachstum zu erhöhen. Das bringt mögliche wirklich Chancen. Und natürlich, was wir aktuell sagen müssen, durch die Sondervermögen, die wir haben im Bereich Verteidigung, im Bereich Infrastruktur, kaufen wir uns Zeit. Und die Zeit muss natürlich dann auch genutzt werden, um dann langfristig die Rahmenbedingungen wieder attraktiv zu machen, dass quasi die ausländischen Investoren kommen und sagen, hey, wir wollen in Deutschland investieren, da tut sich einiges zum Guten. Und da würde ich sagen, da kann man, klar, es sind Herausforderungen, aber auch vorsichtig optimistisch sind, dass zumindest die Grundzüge verstanden sind, man muss die Rahmenbedingungen ändern.
Herr Stelter, Risiko oder Chance?
Ja, also, weil wir schon hier sind, bin ich der Auffassung, wir haben schon genug Risiko, weil wir schon hier sind. Unser Einkommen hier abhängig sind und so weiter. Also darum bin ich eher in dem Motto, wenn ich Geld, mein Geld kann woanders arbeiten, lass es woanders arbeiten. Wissen Sie, Europa, ich hätte es erwartet, Sie sagen, Europa ist ein billiger Aktienmarkt, was stimmt. Das Problem der ganzen Sache, es war immer schon billig und wahrscheinlich gibt es gute Gründe dafür, dass es billig ist. Warum gibt es gute Gründe? Wir haben die Demografie angesprochen. Wir haben die Sozialstaaten, die viel zu groß sind und die schwer sein werden, zu redimensionieren, angesprochen. Wir sind technologisch zunehmend abgehängt. Schauen Sie, wir sind gefangen in der sogenannten Mid-Tech-Falle. Das heißt, wir optimieren vorhandene Produkte. Wir sind sehr schlecht bei den Zukunftstechnologien. Da sind die USA spitze, aber auch China. Da gibt es verschiedene Studien von Harvard, aber auch aus Australien. Da gibt es einen Strategic Technology Tracker von einem Institut. Und man sieht einfach, bei den führenden Technologien sind die Chinesen und Amerikaner meilenweit voraus. Wir reden jetzt zwar von KI, gleichzeitig wissen wir, KI ist enorm stromintensiv. Und ich lasse mich vielleicht mal eine Anekdote erzählen, die mir halt Sorgen macht bezüglich der Zukunft Europas oder gerade Deutschlands. Es gibt also eine Frage der Bildung der Bevölkerung. Haben wir vorhin angesprochen, Finanzbildung. Aber es gibt auch generell ein Problem bei der Bildung der Bevölkerung. Und der öffentliche rechtliche Rundfunk soll ja einen Beitrag leisten. Und da gab es also jetzt eine Sendung Wissen vor Acht.
Ja.
Und dann gab es also eine Folge am 1. April. Ich dachte erst, es wäre ein Aprilscherz, es war aber keiner. Wo Eckart von Hirschhausen also erklärt hat, dass KI halt so viel Strom verbraucht und deshalb so schlecht fürs Klima sei. Was in der Empfehlung gipfelte, wir sollten KI wenig nutzen und lieber unser eigenes Gehirn verwenden. Das kann man natürlich machen. Persönlich muss ich natürlich dazu sagen, ich glaube nicht, dass der Rest der Welt auf KI verzichten wird. Und es zeigt auch die völlig falsche Haltung. Wir müssten massiv investieren. Also müssten wir erstmal billige Energie haben, müssten massiv reinmachen und so weiter. Und das Problem ist einfach, wenn deutsche Firmen KI einwenden, um Produktivitätsfortschritt und sowas zu erzielen, dann beginnt der Nachteil schon mal damit, dass die Software alles in den USA kommt. Der nächste Nachteil ist, dass es bei uns einfach teuer ist, weil der Strom teuer ist. Das heißt, wir haben uns da strukturell in eine falsche Richtung bewegt. Und Europa gleichzeitig ist der regulierteste Kontinent. Wir haben eine Bürokratieflut. Wir haben ja immer dieses Phänomen, dass Politiker sagen, wir bauen Bürokratie ab. Und um Bürokratie abzubauen, schaffen sie weitere Bürokratie. Also genau, und von dem da können wir mal anschauen, die Zukunft findet Stand heute woanders statt. Wann wäre ich optimistisch für Europa? Wenn Europa sagen würde, wir hören mit dem ganzen Scheiß jetzt mal auf, Entschuldigung, meine Wortwahl mal auf, sondern wir fokussieren uns mal drauf, die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Und lass mir noch ein Beispiel bringen. Also die EU-Kommission möchte jetzt den nächsten Finanzrahmen, glaube ich, 800 Milliarden mehr, 1000 Milliarden mehr. Sie wollen viel Geld mehr haben. Und ich würde sagen, die brauchen nicht mehr Geld, die brauchen weniger Geld, weil die eigentliche Hausaufgabe kostet nämlich nichts, den Binnenmarkt vollenden. Wir haben Studien von der EZB und vom IWF, die zeigen, dass die Handelshemmnisse im Binnenmarkt zwischen 60, also Zöllen entsprechen zwischen 60% und 100%. Und wenn wir daran arbeiten würden, wenn wir eine Kommission hätten, die sagen würde, wir hören auf jetzt irgendwelche Lieferkettengesetze, wir hören auf Green Deals, wir hören ganzen Scheiß, hören wir auf. Wir machen jetzt nur noch eins. Wir verenden den Binnenmarkt und springen die Zölle auf Null, diese indirekten Zölle durch Versandkosten und was alles ist. Das ist unsere Aufgabe. Dann wäre ich optimistisch. Solange wir keine Politik haben, die in die Richtung geht, würde ich sagen, die Zukunft liegt woanders. Da orientiere ich mich.
Ich würde noch einen Punkt darauf geben. Wenn man sich anschaut, USA versus Europa, Wirtschaftswachstum, war USA vor allem dominiert in den letzten Jahren durch Bevölkerungswachstum, viel Migration bekommen. Wenn man sich nur anschaut, was die Republikaner wollen, die Donald Trump möchte, dass Immigration begrenzen, das sieht man aktuell schon, das ist nahe Null. Das heißt, da kommt auch nicht mehr so viel Wirtschaftswachstum. Und dann sind wir ähnlicher Ebene wie in Europa. Und das Zweite ist natürlich Produktivität. Produktivität durch KI.
Da waren die Amerikaner deutlich besser.
Genau, da waren sind die Amerikaner deutlich besser, waren auch. Was ich aber leicht anders sehen würde, dass die Amerikaner dann nur davon profitieren, von der Anwendung. Weil es wird am Ende einen globalen KI-Markt gehen. Man sieht aktuell schon, dass die Chinesen deutlich billiger sind und ähnlich gut. Das heißt, es wird einen globalen KI-Markt geben. Und die Frage ist schon, ist KI irgendwann ein gewisses Commodity? Also muss ich wirklich für das beste Modell wahnsinnig viel bezahlen? Oder kann ich das gut genute Modell für relativ wenig Geld haben und das anwenden? Und das wird Europa stark nutzen. Und dann haben wir gar nicht das Problem, dass wir eine serviceorientierte Wirtschaft sind, die vielleicht stark sich selbst disruptiert. Haben wir ja gar nicht hingekriegt in den letzten Jahren, also im IT-Service-Bereich, im Software-Bereich. Die Industrie haben wir gar nicht. Wir haben eine stark industriedominierte Politik, die deutlich resilienter ist gegenüber KI-Disruptionsrisiken als die amerikanische Wirtschaft.
Also ich würde trotzdem sagen, Energiethema ist trotzdem das Thema, was wir dann lösen müssen. Ich bin übrigens total Optimist. Ich glaube, die Menschheit wird das Energiethema lösen, weil der Energiehunger wird ungebrochen weitergehen.
Ich finde gut, dass Sie jetzt zum Schluss noch sagen, Sie sind ein absoluter Optimist.
Für die Welt. Schauen Sie, wenn ich jetzt kein Optimist bin, würde ich auch gar nicht hierher kommen. Ja. Der Punkt ist, natürlich bin ich Optimist, weil ich glaube, die Menschheit, schauen Sie die letzten 30, 40 Jahre an, die weltweite Armut hat massiv abgenommen. Es gibt viel mehr Menschen mit Zugang zu sauberem Wasser, zu sauberem Essen, zu Bildung. Auch die Frauengleichheit, die Geschlechtergerechtigkeit hat zugenommen. Die Welt ist immer besser geworden. Und die Welt wird weiter besser werden. Und der entscheidendste Hebel dazu meines Erachtens ist Energie. Energie ist Wohlstand. Mhm. Wir sehen das jetzt. Es gibt massive Fortschritte, was kleine Atomreaktoren betrifft. Es wird uns gelingen mit der Kernfusion, es wird uns gelingen, die Energiefrage zu lösen. Und wenn wir die Energiefrage lösen, lösen wir alle Themen. Wir wissen, es gibt medizinischen Fortschritt. Ich habe es mal in meinem Podcast mit einem Arzt gesprochen, der hat gesagt, glaube ich, alle 6 Monate verdoppelt sich das medizinische Wissen. Das konnte ich erstmal gar nicht glauben. Also wir haben solche Fortschritte. Ja. Also unseren Kindern, unseren Enkeln wird es so viel besser gehen. Das wird alles passieren. Die Frage, warum bin ich dann manchmal schlecht gelaunt bin, ist einfach so, weil ich halt sage, warum machen wir da nicht mit? Warum glauben wir, wir haben halt so eine Degrowth-Logik in Deutschland, warum glauben wir, dass wir einfach durch Selbstkasteiung einen Beitrag leisten, statt zu sagen, über Innovation ist der Beitrag. Die Menschheit ist innovativ, wir werden Fortschritte erzielen und an dem möchte ich partizipieren und muss halt sagen, solange wir hier eben nicht sagen, wir machen da auch mit, sondern eher glauben, wir fahren jetzt alle Fahrrad und so retten wir die Welt. Solange glaube ich halt, dass es nicht hier so gut funktionieren wird.
Also ich finde, an der richtigen Stelle ist schlechte Laune wichtig. Da müssten ein paar mehr Menschen ein bisschen mehr schlechte Laune haben. Denn ich glaube, nur dadurch verändert sich am Ende hoffentlich was. Abschließend möchte ich mit Ihnen noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel machen. Herr Stetter, ich fange einfach immer bei Ihnen an. Bargeld im Safe oder Krypto im Wallet?
Für meine Bedürfnisse Bargeld im Safe. Kann ich bloß begründen, welchen Betrag. Ich würde immer sagen, paar tausend Euro zu haben wäre nicht schlecht. Ich halte mich auch manchmal in Berlin auf und Sie erinnern sich, da gab es einen Stromausfall in diesem Frühjahr. Und ich glaube, in einer Welt ohne Strom kann ich mir nicht mal eine Dose Ravioli kaufen, wenn ich kein Bargeld habe. Vor dem Hintergrund, etwas Bargeld im Safe ist nicht schlecht.
Okay, Herr Schäfer.
Ich kann es kurz machen. Krypto im Wallet ist deutlich einfach, ist global, fungibel.
Geht aber Stromausfall aber nicht, möchte ich nochmal kurz betonen.
Also ich meine, die Frage ist ja auch, wo ist der Safe? Ich sage mal, Schließfächer sind auch nicht mehr so sicher, ne? Und auch nicht so hoch.
Die brauchen auch Strom. Die gehen dann auch nicht mehr auf.
Und auch nicht so hoch versichert.
Also mein Bild war, dass ich natürlich zu Hause
ein Safe.
Es ging mir darum zu sagen, dass mit dem Bargeld hat man halt eben eine gewisse Backup-Möglichkeit für den Fall, dass eben die Stromversorgung ausgefallen ist.
Herr Stetter, Geld parken oder investieren?
Ja, komm, wir waren bei beides. Ich weiß ja nicht, was ich morgen... Also, was ist parken? Parken mache ich ja, weil ich weiß zum Beispiel, ich habe in 3 Monaten eine große Handwerkerrechnung, dann parke ich das Geld. Wenn ich sage, ich habe bestimmt einen Anteil meines Geldes, welches eben ich langfristig orientiert anlegen kann, investiere ich es logischerweise.
Herr Schäfer.
Auch wieder relativ einfach. Investieren. Ich bin Schwabe und ich mag sparen, aber investieren ist deutlich besser.
So, Work-Life-Balance oder Frührente?
Ich bin jetzt nicht das Vorbild für Work-Life-Balance. Ich bin auch nicht gerade Beispiel für Frührente. Ich finde beides nicht gut.
Also lieber Ich könnte sofort sagen, ich bin natürlich privilegiert.
Ich mache, was mir Spaß macht. Ich mache etwas, wo es keine natürliche Altersgrenze gibt. Es gibt sicherlich keine mehr, ich verstehe ich, es gibt bestimmt viele Berufe, die weder innerlich erfüllend sind oder auch körperlich sehr ansprechend sind, wo man sagt, nee, das will ich nicht, da würde ich persönlich sagen. Wahrscheinlich dann eher Richtung Frührente als Richtung Work-Life-Balance gehen. Ich glaube aber, dass wir aufgrund des Wandels, in dem wir gerade sind, immer mehr die Chance haben sollten, dass Menschen auch das tun können, was einen erfüllt, dann bin ich gegen jegliche starre Regel. Und ansonsten würde ich sagen, alles zu seiner Zeit. Ja, also ich war auch mal jünger und dann, als ich die Karriere angefangen habe, da war nichts mit Work-Life-Balance und ich muss zugeben, ich war nicht so wahnsinnig unglücklich damals.
Herr Schäfer, wie ist es bei Ihnen?
Work-Life-Balance, ganz einfach. Langfristige Sinnhaftigkeit ist deutlich schöner, als irgendwann eben auf ein Ende arbeiten.
Dann Finanzplaner-App oder Excel? Wie sehen Sie das?
Ja, ich habe immer wieder die Möglichkeit, wie ich dann wieder anders positionieren kann. Also, ich bin natürlich jetzt generationenmäßig Excel aufgewachsen. Also, ich habe in der Tat ein Excel-Sheet, um eine Übersicht zu haben.
Ja, wie machen Sie es?
Dann stimme ich erstellte ausnahmsweise zu.
Mensch.
Ich mag auch Excel.
Na, da gibt es doch jetzt doch noch sowas wie Harmonie hier. Dann Deep Dive vom Finfluencer oder Fachpublikation?
Fachpublikation.
Bei Ihnen?
Jetzt wird es harmonisch, das nehme ich auch. Wenn man sich selber reinarbeiten kann, macht das auch mehr Spaß und man ist tiefer drin, Verantwortung übernehmen.
All in oder buy and hold bis zur Rente, Herr Stelter?
Was ist der Unterschied? Buy and hold ist für mich auch all in.
Ja.
Bin ich ja mit allen dabei. Ja gut, nochmal, ich habe vorhin erläutert, wie meine Portfoliosicht ist. Und da würde ich sagen, da bin ich all in und buy and hold. Ich würde halt dann, wenn sich die Anteile sehr stark verschieben, also keine Ahnung, wenn sich das Gold verfünffachen würde.
Und dann anpassen.
Dann würde ich dann rebalancieren, wie es so schön heißt. Aber ich würde ansonsten sagen, aber die Frage ist sich schon so, bis zur Rente und dann ist ja bis zum Lebensende. Und die große Frage, die ja wirklich philosophisch zu beantworten ist, ist nach dem Motto, wenn man stirbt, wie viel soll übrig bleiben?
Ja.
Und ich persönlich bin halt der Auffassung, ja, ich würde schon lieber sterben, bevor running out of money, aber das heißt nicht, dass ich freiwillig früher sterben möchte, aber ich würde halt sagen, es muss nicht das Ziel sein, das Vermögen auf den Todeszeitpunkt zu maximieren.
Aber ich meine, mit Kindern ist das natürlich immer noch mal was anderes.
Ja, aber ich habe Ihnen gesagt, das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann, ist gute Ausbildung.
So, weil ich würde auch immer denken, so raushauen dann irgendwann.
So wie es steuerlich gegeben, was politisch droht, halte ich es dann mit Milton Friedman nochmal. Den habe ich vorhin schon zitiert, der mal gesagt hat, High Living is the best tax shelter.
Herr Schäfer, also all in oder buy and hold bis zur Rente?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich auch wohlfühlt mit der Vorsorge, mit der Rente, mit den Anlageprodukten. Wenn ich all in gehe, ist das für viele sehr, sehr schwierig, einfach das auch mental mitzumachen. Deswegen ist buy and hold deutlich einfacher, glaube ich, dass man auch langfristig ist und resilient bleibt.
Dann Designerstück holen oder das Depot aufstocken?
So eine gute Rendite im Portfolio erwirtschaften, dass ich beides machen kann.
So sehe ich es auch. So mache ich es auch, ehrlich gesagt. So habe ich meinen Laptop gekauft und so. Ne? Das ist doch perfekt, wenn die Firma.
Wobei ich Laptop jetzt nicht als Designerstück, aber eben im Prinzip ja.
Ja, also nur vom Prinzip her, wie es eben funktionieren kann.
Ja, wieso? Ich meine, das Leben, so, es gehört ja auch Spaß dazu.
Ja, das stimmt. Wie ist es bei Ihnen?
Grundsätzlich beides, aber ich bin auch ein Freund davon, immer so viel wie möglich, so früh wie möglich ins Depot zu legen. Das hilft dann langfristig, macht mehr Spaß.
Vorletzte Frage. Feierabendbierchen mit der Crew oder Networking mit Sektempfang? Kann auch ein Champagnerempfang sein. Haben wir nichts gegen.
Ich mag kein Champagner, insofern wäre ich immer ein Bier.
Herr Schäfer.
Würde ich ähnlich sehen.
Okay, also die Crew. Und dann verspätet mit der Bahn oder hinterm Steuer im Stau?
Es kommt ein bisschen drauf an.
Sie sind ja jetzt mit dem Auto unterwegs gerade, ne?
Ich bin jetzt mit dem Auto, ich wollte ursprünglich in der Bahn fahren. Ist ja beides nicht attraktiv, ja. Ich würde natürlich, wenn ich fahre, dann fahre ich eigentlich so, dass ich keinen Stau habe. Und wenn ich Bahn fahre, nehme ich einen Zug, wo ich nicht umsteigen muss. Und dann ist die Verspätung auch nicht mehr so schlimm, außer ich verbringe die Nacht im Zug, was ist auch schon mal passiert. Aber im Prinzip würde ich sagen, es kommt ein bisschen drauf an.
Bei Ihnen?
Das übernehme ich. Komme drauf an. Ich habe privat eine Bahncard 100. Es lohnt sich sehr. Aber im Auto ist auch manchmal schön, ist flexibler und kann wunderbare Podcasts nebenbei hören.
Zum Beispiel diesen hier.
Bahn auch. Also
Aber ja, investiert einfach, hören alle 2 Wochen, kommen wir ja neu raus. Herr Stelter, abschließend, wenn jetzt die Menschen, die uns gerade zuhören, einen Gedanken mitnehmen sollten aus diesem Gespräch, welcher wäre das?
Auch wenn es unangenehm ist, sich mit dem eigenen Vermögen zu beschäftigen, lohnt sich.
Das ist wichtig. Also machen Sie das gerne, beschäftigen Sie sich, gucken Sie mal auf Ihr Konto. Manche Menschen mögen
nicht so oft, sondern strukturell. Ja. Das ist ja, okay, Sie wollten Schlusswort. Es ist so strukturell. Man soll jetzt nicht hin und her, man soll nicht in Panik verfallen. Man muss strukturell, langfristig, diszipliniert. Diszipliniert lohnt sich.
Sehr gut. Dann vielen Dank Ihnen, vielen Dank Daniel Stelter, Michael Schäfer. Das war ein ganz tolles Gespräch, haben wir viel mitnehmen können, viel gelernt. War ein bisschen düster, aber auch realistisch. Und Herr Schäfer hat ja versucht, ein kleines bisschen Sonnenschein jetzt hier mit reinzubringen, immerhin. Vielen Dank Ihnen beiden und wir sehen und hören uns wieder in 2 Wochen dann mit einer neuen Folge Investiert. Vielen Dank.
Die rechtlichen Hinweise folgen nun für alle Interessierten. Das heißt, gerne dranbleiben oder in die nächste Folge von Investiert reinschauen. Allgemeine Hinweise. Bitte lesen Sie die Verkaufsprospekte und die Basisinformationsblätter der Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche, produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen, zu Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil der Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über den Kundenservice der Union Investments Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/downloads. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte der Fonds finden Sie auf www.union-investment.de/esg-fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/startseite/beschwerde. Union Investment Management GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die Sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als Ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Die Inhalte dieses Podcasts stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieser Podcast wurde von Union Investment Management GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt. Dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Alle enthaltenen Informationen stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Podcasts und seiner Inhalte entstehen. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen, 12. Mai 2026, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60 31 1, Frankfurt am Main. Telefon 049 69 58 998 6060. www.union-investment.de